Danke vielmals für die Lieder und auch für das schöne Kreuz mit dieser Dekoration, in Anführungszeichen. Es ist Dornenkrone und die Blutströpfe, die hier runterfallen. Und es tut bereits den Text sehr schön einläuten oder sehr eindrücklich einläuten. Wir wollen miteinander aus dem Matthäus 27, ab Vers 31 lesen: Golgatha, Jesu Kreuzigung und Tod. Matthäus 27, ab Vers 31. Und als sie ihn verspottet haben, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Und als sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen aus Kyrene mit Namen Simon, den zwangen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Und als sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu trinken mit Galle vermischt, und als er schmeckte, wollte er nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Und sie saßen da und bewachten ihn, und oben über seinem Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes: Dies ist Jesus, der Judenkönig. Und da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Der da den Tempel abbrichst und baust ihn in 3 Tagen auf, hilf dir selbst, wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die Hohenpriester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: Andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König Israel, so steige er nun vom Kreuz herab, dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, er erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat, denn er hat gesagt: Ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Und von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und um die 9. Stunde schrie Jesus laut: Eli, Eli, lama sabachthani, das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen: Der ruft nach Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen: Halt, lass sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke von oben bis unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Gräber taten sich auf. Und viele der Leiber, die entschlafenen Heiligen, standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten das Erdbeben sah und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Ich will parallel zu den Gedanken, zu der Geschichte, die wir da miteinander vor Augen haben, noch immer wieder eine Rückblende machen, ein bisschen ins Alte Testament, weil wir sind noch zur Zeit vom Alten Testament, der Tempel steht noch und auch der Opferdienst ist bis jetzt so durchgeführt worden. Und durch Sterben und Auferstehen vom Herrn Jesus ist nachher das Neue Testament eingeläutet worden. Also in dem Sinn sind die Evangelien noch im Alten Testament passiert, in der alttestamentlichen Zeit. Und da ist die Frage: Es hat jedes Opfer, das dargebracht worden ist, von einem Priester müssen beglaubigt werden. Ist das beim Herrn Jesus als Gotteslamm, ist das auch von einem Priester beglaubigt worden? Wenn wir ja noch im Alten Testament sind, ist das nötig gewesen? Und da darf ich euch voll Freude sagen, auch darüber hat Gott gewacht und er hat das so gelenkt und so geschenkt, dass die Beglaubigung stattgefunden hat. Von dem ultimativen Opfer, also das Letzte, das er dargebracht hat. Es war nämlich ein Sohn, den wir gut kennen, der ist uns bekannt, Der Vater hat im Tempel dient, Zacharias, mit der Mutter Elisabeth. Auch sie ist aus dem Geschlecht von Aaron gewesen. Das steht so in der Bibel, im Lukas 1,5. Das heisst, es war ein echtes Priestergeschlecht gewesen, von Vater und Mutter. Und der Johannes der Täufer war dort der Sohn gewesen, der Nachkommen. Und er hat, wo der Herr Jesus rausgekommen ist, und das lesen wir im Johannes 1, 29, zum Jordan, um sich nachher zu taufen, sagt der Johannes im Auftrag Gottes, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Und hat damit die alttestamentliche Beglaubigung hat er gebracht, dass das Opfer dann ein paar Jahre später können dargebracht werden. Wenn wir jetzt die Kreuzigung anschauen vom Herrn Jesus, so ist da manchen Abschnitt drin, manchen Punkt drin, die uns erschüttert bis ins Tiefste. Das hier ist ganz ein ganz schwaches Bild. Auch die Dornenkrone ist sehr schön gemacht, aber die echte Dornenkrone, die haben so lange Dornen und sind mit dem Holz verwachsen gewesen. Die sind nicht abgebrochen. Und sie haben die nach der Auspeitschung mit 40 Peitschenhieben, wo der Rücken alles offen war, dass man die Rippe gesehen hat, haben sie ihm noch die Dornenkrone auf den Kopf geschlagen und noch mit dem Rohr draufgehauen. Unvorstellbar, die Schmerzen, die Qualen. Und jetzt ist da die Frage für mich, um das Opfer zu bringen, um das Urteil zu fällen. Auch da mussten ja die Priester im Grunde genommen die Hand drin haben. Sie haben bei einem Opfer gesagt, das kann dargebracht werden oder das wird abgewiesen. Und so ist auch da wieder die Handlung der Priester gefordert gewesen. Und jetzt können wir uns fragen, aber der Sanhedrin, der dort mal war, mit den Sadduzäern mehrheitlich und noch Pharisäer, das war ja so bandig gewesen, wenn ich es jetzt mit meinen Worten sage. Die waren korrupt gewesen und die haben von Anfang an nur ein Ziel gehabt, der Herr Jesus muss auf die Seite. Und von dem gesehen ist die Frage jetzt, ich bin da wieder nicht nachgekommen, das ist der Sanhedrin, der abgebildet ist, wo man den Herr Jesus sieht, vorne dran, wie die Rechtsprechung ist. Und jetzt ist die Frage, was passiert, wenn eine Rechtsprechung so korrupt und so falsch ist wie bei Ihnen, das Böse. Und für mich ist das eindrücklich, wie Gott eben auch aus dem Bösen und durch das Böse für seine Sachen können brauchen, dass dort etwas Gutes passiert ist. Ihre Taten haben die Rettung bewirkt. Das heisst, eigentlich sind auch sie Werkzeuge in Gottes Hand, die haben müssen machen, was Gott wollte. Ob sie das wollen oder nicht, ob sie es bewusst gemacht haben oder nicht, das wird die so ein bisschen auffallen, wie bewusst, dass sie da gehandelt haben. Aber für uns, für mich gibt das einen Mut, auch wir sind unperfekt. Wir haben vielleicht manches, was nicht gut ist. Und der Herr Jesus kann heute durch uns und in der Welt und durch dein Leben kann er auch damit gut wirken und er will gut wirken. Und darum dürfen wir zuversichtlich sein, so wie er es da gemacht hat. Wenn ich den Simon von Kyrene erwähne, der hier im ersten Vers, den wir gelesen haben, oder im zweiten geschrieben ist, im Vers 32, ist das ein Mensch gewesen, den ich annehme. Er war einer von diesen Pilgern gewesen, der von Nordafrika nach Israel gegangen ist, um das Passa mit den Juden zu feiern. Weil jeder Mann über 12 hat ja dreimal im Jahr den Weg müssen machen und ist nach Jerusalem gekommen. Und eins von diesen Festen war das Passafest gewesen, wo jeder männliche Nachkommen musste gehen. Und so war der Simon von Kyrene auch gewesen. Und jetzt können wir uns fragen, ist er einfach zur falschen Zeit am falschen Ort gestanden, dass dann da die Kriegsknechte angepfiffen haben, angeholt haben und jetzt muss er dem Herrn Jesus Kreuz tragen. Und ich habe mir da einfach die Frage gestellt, auch da ist es wieder interessant und das haben wir in der Bibel manchmal gleichliche Namen. Wir haben auch beim Barabbas und bei Jesus, beides sind Söhne vom Vater gewesen. Der Barabbas heisst Sohn des Vaters und Jesus ist Sohn des Vaters gewesen und dort ist entschieden worden. Und jetzt da auch wieder, der Simon von Kyrene und der Simon Petrus. Der Simon Petrus hat gesagt, und wenn ich mit dir in den Tod muss kommen, bin dabei. Und jetzt ist es ums Kreuz tragen gegangen. Der Herr Jesus bricht zusammen, weil er diesen Weg geplagt und gequält worden ist, schon er kann nicht mehr. Und jetzt müssen sie einen Kreuzesträger finden, der ihm das letzte Stück, das Kreuz, noch trägt. Wo ist der Simon Petrus? Einmal nicht da dabei. der ist gar nicht rum. Jetzt nennt es den Simon von Kyrene und er muss die Aufgabe übernehmen. Und da ist einfach meine Frage und die möchte ich in den Raum stellen, die kannst du dir selber beantworten. Welchem Simon gleichst du mehr? Bist du näher beim Simon Petrus oder bist du näher beim Simon von Kyrene? Dass du dabei bist bei der Kreuzigung von Jesus und dort nachher auch profitierst davon oder ist es andere? Sie kommen zum Richtplatz und dort möchte ich nochmal etwas interessant sagen. Es steht da, dass sie außerhalb der Stadt gegangen sind. Sie haben raus müssen, weil das Opfer dort müssen stattfinden oder dargebracht werden. Und auch da hat Gott uns ein wunderbares Bild gegeben im Alten Testament mit der Stiftshütte und später mit dem Tempel. Die Stiftshütte hatte drei Teile gehabt. Der erste Teil war der Vorhof, der grösste Teil, wo die halbe Stiftshütte, der halbe Dings gemacht hat, der Halbplatz. Und dann ist die Stiftshütte gekommen mit dem Heiligtum und dem Allerheiligsten, wo wir hier unter dem Zelt sehen. Der vordere Teil links, zwei Drittel, war das Heiligtum und das hinterste, der kleinste Teil, war das Allerheiligste, wo die Bundeslade war und die Gegenwart Gottes. Und darum tut man den hintersten Teil die Gegenwart Gottes mit dem Himmel vergleichen. Weil dort war Gott, er hat von dort her geredet, er hat dort Kontakt gehabt und der Hohepriester hat nur einmal im Jahr in die Gegenwart Gottes dürfen, am grossen Versöhnungstag. Und nicht ohne Blut und nicht ohne Weihrauch, wie es vorgeschrieben war. Das heisst, das Opfer hat auch dort aussen an der Stiftshütte müssen dargebracht werden, im Vorraum aussen. Und so ist das da auch wieder dargestellt bereits, dass der Herr Jesus das ewig gültige Opfer für uns nicht im Himmel oben hätte machen können. Weil dort war rein, dort war heilig. Er hat auf die fluchbeladene Erde müssen kommen, da wo man mit der Schuld, mit der Sünde in Kontakt ist und hat da müssen ein Opfer vollbringen. Und darum haben sie ihn rausgeführt nachher von der vor die Stadt raus und dort an einem speziellen Altar haben sie das Opfer dargebracht. Und, wie es der Galater 3 sagt, an einem Fluchholz. Und auch das ist für mich wieder ein Bild, das im Alten Testament anfängt und dann im Neuen Testament aufschlüsselig ist. Es ist bei sehr vielem so. Wir haben im Alten Testament, im 1. Mose 1 und 2, haben wir zwei Bäume im Garten Eden. Der Baum von der Erkenntnis von Gut und Bös steht, der sei in der Mitte vom Garten gestanden. Und der Baum vom Leben ist daneben gestanden. Und vom Baum von der Erkenntnis von Gut und Bös, das war ein gesunder Baum gewesen, mit wunderbaren Früchten. Von dem hätten sie nichts essen dürfen. Und sie haben von dem lebendigen Baum, von diesen guten Früchten gegessen und haben sich den Tod geholt. Und jetzt kommt der Herr Jesus als lebendiges Opfer und wird, wenn ich jetzt beim Bild bleibe, an einen toten Baum angenagelt und bringt uns Leben. Auch dort wieder kehrt das Ganze, durch sein Opfer kehrt es. Das heisst, der lebendige Baum mit der guten Frucht hat den Tod gebracht und der tote Baum mit dem lebendigen Opfer hat noch ein Leben gebracht. Und darum dürfen wir uns auch in dem Punkt freuen, wie es gekommen ist und wie es passiert ist. Am Fluchholz, Galater 3, 13, verflucht ist jeder, der am Holze hängt. Und der Herr Jesus ist für alle, die heute Morgen da sind, ist er den Fluch eingegangen, er hat sich ans Holz hängen lassen, er ist den Weg gegangen. Wir haben das nächste Bild, das mir auch gefällt, und ich bin wieder beim Tempel mit dem Altar im Vorhof, wo eigentlich theoretisch der Herr Jesus geopfert worden wäre. Das war so ein Altar, wie sie die Tiere drauf geopfert haben. Alle vier Ecken war ein Horn angemacht und dort haben sie die Tiere angebunden. Die waren angebunden nachher zum Schächten. Dann haben sie ihn aufgeschnitten und haben sie so präpariert, wie sie es haben müssen verbrennen oder hingeben. Wenn es ein Ganzopfer war, ein Brandopfer oder ein Sünd- oder ein Schuldopfer. Und jetzt tut Jonathan Kahn, er hat Menge Gedanken. Wer im Alten Testament mehr so Gedanken will, der müsste sein Buch nehmen, sein Andachtsbuch, wo 365 so Andachten sind, wo sehr tiefe Gedanken sind. Und er sagt, aus Kreuz war ein Altar gewesen. Wenn ihr jetzt den Altar hier, den ihr links habt, wenn ihr den nehmt und die Decke einlegt, dann steht dort raus, nachher entsteht das Kreuz. Und der Herr Jesus ist an diesem Altar, ist er für uns, für dich und mich, in den Tod gegangen. Und wie ist er in den Tod gegangen? Und jetzt sind wir wieder bei Adam und Eva. Adam und Eva sind am Anfang als unschuldig von Gott geschaffen, ohne Kleider gewesen, ohne Scham, einfach wunderbar ist gewesen. Und durch den Sündenfall ist bei ihnen die Scham geweckt worden und dann hat ihnen Gott rückgemacht. Er hat Tier geopfert und hat ihnen mit diesen Fällen hat ihnen Kleider gemacht, um sie einkleiden. Und der Herr Jesus ist für uns wieder nackt ans Kreuz genagelt worden, angemacht worden, um uns nicht ein Kleid zu geben, das vergeht, sondern das Kleid von der Gerechtigkeit. Wie es in Jesaja 60 sehr schön geschrieben ist, dass er uns mit dem wird kleiden und wir dürfen zurückschauen, er hat das gemacht, er hat uns mit dem gekleidet. Und jetzt sind über dem Kreuz sind Überschriften gewesen, und mir gefällt das. Dort hat der Pilatus irgendwie den Juden, die ihn missbraucht haben, hat er ein bisschen auswischen wollen. Weil er hat dreimal gesagt, ich finde keine Schuld an ihm. Und sie haben gesagt, kreuzige ihn, hinweg mit diesem. Und dann hat er in drei Sprachen Überschrift über dem Kreuz gemacht und das ist immer der Schuldspruch gewesen, eigentlich die Ursache, warum die Person gekreuzigt worden ist. Das hätte abschreckend sein und er hat darüber geschrieben, das ist der Judenkönig. Und dann sind sie zu ihm gekommen und haben gesagt, du musst schreiben, er hat gesagt, ich bin der Judenkönig. Und dann sagt er, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Und es ist für mich interessanter, dass im Hebräischen, im Griechischen und im Latinischen hat er das geschrieben. Und das sind die drei Sprachen gewesen, die die ganze Menschheit abdeckt hat. Auch alle, die zu Israel waren in dieser Zeit, die waren bei einer dieser Sprachen beheimatet. Das Hebräische war die religiöse Welt, die die gesprochen hat. Das Griechische war die kulturelle Welt. Und das Latinische war die politische Welt. Und alle haben ihn verworfen, aber alle haben jetzt Zeugnis gesehen, dass das der Judenkönig ist, der jetzt für uns, für dich und mich gestorben ist und wo wir heute ganz speziell daran erinnert werden. Wenn ich wieder zurückgehe ins Alte Testament, ja, das auch schon mal gezeigt, aber ist für mich sehr eindrücklich, so ist das einfach ein Eingang in Ägypten zu einer Judenwohnung. Die war sehr einfach, sehr bescheiden, aber das waren die Sklaven dort. Und dann haben sie beim Passalam an dem Abend den Auftrag bekommen, das Tier zu töten und Bluttupfen herzumachen. So, die Oberschwelle rechts und links haben sie mit Blut bestreichen. Und wenn man jetzt diese Punkte verbindet miteinander, gibt es ein Dreieck, das nach oben weisen. Das heisst, sie haben die Hilfe von oben erwartet und ihre Blickrichtung war nach oben gewesen. Und wenn ich das Kreuz anschaue, das Opfer, das der Herr Jesus gebracht hat, an dem Pfahl, so sind dort die Blutpunkte anders gewesen. Er war angenagelt an den Händen und unten an den Füßen. Und wenn ich diese Punkte miteinander verbinde, ist das Dreieck, das nach oben kommt. Er hat die Herrlichkeit beim Vater verlassen. Er ist Mensch geworden, um uns zu erlösen. Und wenn ich die beiden aufeinander schiebe, habe ich den Davidstern. Jetzt, ich will mit dem nicht sagen, sei durch alle Böden durch, sei das ein sauberes Symbol. Aber man hört einfach über den viel oder sehr viel Negatives. Und für mich ist das jetzt auch von Jonathan Kahn sehr eine schöne Erklärung oder sehr ein schönes Symbol. Wenn ich das Gespräch anschaue, das die Herren mit dem Herrn Jesus hatten, sind fünf Gruppen, die ihm da begegnet sind. Zuerst die Vorübergehenden, die Hohepriester, die Ältesten, die Schriftgelehrten und die beiden Übeltäter. Alle haben ihn verspottet. Können wir uns das vorstellen? In äußersten, brutalsten Schmerzen hängst du am Kreuz, wehrlos, irgendwie machtlos. Und alles, was da vorbeigeht und um ist, ein Gespött. Und auf eine brutale Art. Und für mich ist interessant, wenn wir das ein bisschen anschauen, so muss ich sagen, gerade was von den führenden Köpfen war, von den Juden, ist ein dreifaches Missverständnis vom Kreuz. Erstens ist es am Kreuz nicht um Jesus seine Not gegangen, sondern um unsere Not. Das haben sie missverstanden. Das Zweite, es geht nicht um seine Erlösung, steig ab vom Kreuz, dann bist du frei, sondern es geht um unsere Erlösung am Kreuz. Und das dritte Missverständnis, sie sagen noch, wenn du Gott gefällst, kann er dich befreien. Es geht nicht darum, dass er Gott gefällt, sondern dass wir ins Wohlgefallen Gottes hingenommen werden durch seinen Kreuzestod. Und das sind für mich alleine drei Aspekte, drei Bereiche, wo wir eine Predigt darüber haben können, wo ich jetzt aber weitergehen möchte. Es ist für mich unfassbar, wie die Menschen sich brauchen oder missbrauchen für den Weg, den sie gegangen sind. Wenn ich zum nächsten Gedanken komme oder zum nächsten Punkt, ist auch das im Alten Testament, im 1. Mose 22 vorne vorgeschattet, wo ein Vater mit seinem Sohn musste einen weiten Weg gehen, drei Tagesreisen weit, um ihn dort zu opfern. Und der Opfertod war der gleiche Ort, wo der Herr Jesus geopfert worden ist. Das ist bis ins Detail vorgeschattet. Wir können jetzt hier das anschauen. Der Isaac hat das Holz gedreht, der Herr Jesus hat das Kreuz gedreht und so weiter. Das sind manche Parallelen, die wir übernehmen können. Ich will nicht bei dem stehen bleiben, sondern ich will bei der Frage stehen bleiben. Der Isaac fragt dort, wo sie gegen den Hogerruhe gelaufen sind, wo dort oben nachher der Altar entstanden ist, fragt er: Vater, wo ist das Lamm? Und dann sagt dort der Abraham zu ihm prophetisch: Gott wird sich ein Lamm ersehen. Das heisst, im Hebräischen heisst das auch, Gott wird eine Hilfe verschaffen. Er wird helfen, das Problem zu lösen. Und jetzt für uns ist das neutestamentlich immens schön. Auch wir haben das Golgatha. Und Gott hat bei Golgatha, hat er für die ganze Menschheit ein Lamm geopfert, eine Hilfe ersehen. Und so dürfen wir jedes mit seinen Problemen dürfen wir am Ort gehen von Golgatha und werden dort versorgt. Bring jede unbeantwortete Frage, jede unbeantwortete Not, jedes unerfüllte Verlangen nach Golgatha, am Berg Moria, am Ort von Gottes Versorgung. Und er wird dafür sorgen. Den Zeitpunkt können wir nicht festlegen. Das ist in seiner Hand. Aber er wird es entgegennehmen und wird das beantworten oder wird dafür sorgen. Ich will bei Golgatha noch einen Moment stehen bleiben, weil dort die Hohepriester und die Pharisäer haben zu ihm immer wieder gesagt: Mach ein Wunder, tu uns ein Wunder zeigen. Und da auch wieder: Bist du Gottes Sohn? Dann. Und jetzt tut Gott antworten, er tut ein Amen auf den Kreuzestod von seinem Sohn sagen. Vielleicht zuerst noch die Nacht, die geworden ist. Die ersten drei Stunden vom 9 Uhr bis zum Mittag um 12 Uhr hat die Sonne geschonen, es war heiss zum Mittag um 12 Uhr und das ist von einem Moment auf den anderen stockdunkle Nacht geworden. Die Angst, die das auslöst, das hast du nicht mit einer Sonnenfinsternis vergleichen. Das ist einfach von einem Moment auf den anderen ist es stockdunkel gewesen, und zwar überall. Das gibt Angst, das gibt Unsicherheit. Und ich denke, da ist Menge am Ort abgesessen und überlegt, was läuft jetzt? Was passiert jetzt? Und für mich war das der Moment, wo der Herr Jesus sagt, wir haben das gelesen im Vers 46, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn Gott einen Weg schaut in meinem Leben, wenn Gott einen Weg schaut von der Erde, wird es dunkel. Dort, wo Gott her schaut, ist Licht. Dort ist Leben, dort ist Hilfe und dort, wo Gott wegschaut, ist alles andere. Und weil Gott keine Sünde dulden kann und keine akzeptieren kann, ist, wo der Herr Jesus für uns, für dich und mich ans Kreuz gegangen ist, hat Gott, der Vater, von seinem Sohn müssen wegschauen. Und das ist nachher mit dieser Dunkelheit, hat er das sichtbar gemacht. Dass jetzt Gott von der Menschheit und vor allem von seinem Sohn wegschaut und ihn als Opfer dargibt. Nachher ist im Tempel der Vorhang verrissen. Auch das war so ein Wunder, das Gott gemacht hat. Ist für mich eindrücklich. Stellen wir uns den Priesterdienst zu, die Herren, die dort drin gestanden sind, mit grossem Respekt vor dem Allerheiligsten. Die haben dort am Leuchter geschaut, sind beim Räucheraltar, sind beim Schaubrottisch. Und jetzt, ohne irgendwelches dazutun, ist der dicke Vorhang, wo man sagt, er sei 5 cm dick gewoben gewesen, 2 Ochsen hätten den nicht verreissen können, ist von oben nach unten auseinandergegangen. Und jeder von diesen Priestern hat das Allerheiligste nie gesehen. Und jeder von denen ist am Leben geblieben. Die wären tot umgekehrt vorher. Und jetzt sind sie am Leben geblieben. Was ist das für ein Zeichen für sie gewesen, dass Gott ihnen zeigt, euer Priesterdienst ist erledigt. Das Opfer, das jetzt dargebracht wurde, hat eine ewige, umfassende Gültigkeit. Ihr könnt euren Job aufhören, ihr könnt einen anderen Priesterdienst machen. Einfach neutestamentlich. Auch wieder so ein Zeichen gewesen, ein gewaltiges Zeichen, wo der Himmel offen war. Jeder hat jetzt Zugang gehabt ins Allerheiligste hinein. Das Erdbeben, das passiert ist, Gräber, die sich geöffnet haben, Wunder, ein Wunder ums andere. Und nachher noch der Hauptmann mit seinen Leuten, die wir auch gelesen haben, was Zeugnis sagt, dies ist Gottes Sohn gewesen. Stellen wir uns das vor. Wie Gott da, bei Golgatha, der Menschheit so manches Zeichen gegeben hat, zum Zeigen und zu beglaubigen, das ist mein Sohn gewesen, der jetzt für euch, für unsere Sünde gestorben ist. Jetzt möchte ich mit der letzten Folie abschliessen, mit dem Geburtsgrab, das ich auch wieder bei Golgatha zusammennehmen will, so ein bisschen in dem Zusammenhang. Normalerweise, wenn wir an einem Grab stehen, ist manches beendet. Jede Hoffnung, jeder Traum, jede Vision, die noch war, jede Arbeit, die war, es ist alles abgelegt. Der, der in das Grab gelegt wird, macht nichts mehr. Die Hoffnung ist beseitigt. Jetzt bei einem Gläubigen ist so ist klar, das ist etwas anderes. Aber bei Gott geht es umgekehrt. Bei uns ist menschlich gesprochen die Reise vom Leben zum Tod. Jeder endet so, wenn der Herr Jesus nicht vorher kommt. Und bei ihm, von der göttlichen Seite her, geht die Reise vom Tod zum Leben. Wieder umgekehrt. Ist das nicht schön? Und wenn wir ihn als unseren Erlöser angenommen haben, wenn wir in seine Nachfolge gekommen sind, dann sind wir heute im Leben. Und es wird immer besser und nicht immer dunkler. Und darum dürfen wir uns freuen, auch in die Zukunft zu schauen, weil das Beste vor uns ist und wir das Leben bereits bekommen haben. Das heisst, wir sind vom Tod zum Leben gegangen und sind jetzt im Leben unterwegs. Durch das Opfer, durch den stellvertretenden Tod vom Herrn Jesus. Und darum freuen wir uns, dass er bald wiederkommt und die Seinigen zu sich nimmt. Ich bete noch. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank, dass du den schweren, den schmachvollen Weg gegangen bist, aber dass du die ewige und die universelle, für alle gültige Erlösung vollbracht hast und dass du nicht willst, dass ein Mensch verloren geht, sondern dass sie alle gerettet würden und zur Erkenntnis von der Wahrheit kommen. Herr Jesus, wir werden dir nie genug können danken, dass du uns den Himmel aufgetan hast, dass du uns zurückgekauft hast in die ewige Herrlichkeit. Und danke, dass wir aber auch heute noch miteinander unterwegs sein dürfen, auch als Gemeinde, und die frohe Botschaft noch weitergeben dürfen, in den Kontakten, wo wir sind, bei den Menschen, die wir zu tun haben, und dass du da immer wieder Weisheit gibst und Gnade. Und wie wir es eingangs gehört haben, Herr Jesus, wir können es nicht machen, dass etwas Herz für dich öffnet, aber du führst es immer wieder mit Menschen zusammen, die du vorbereitet hast, dass nachher diese Botschaft auf fruchtbaren Herzensboden fallen kann. Segne du auch jetzt in diesen Tagen jedes Einzelne von der Gemeinde, alle, die da sind, aber auch alle, die verhindert sind, all die Kranken, die Einsamen, aber auch all die in der Verfolgung, die nicht mehr zusammenkommen können, auch in diesen Tagen nicht mehr. Bis du ihnen näher und du auch sie durchtragen, bis an das herrliche, wunderbare Ziel. Amen.